ist der Bibeltext, der der Predigt zugrunde liegt. Und ihr findet ihn in Markus 3, die Verse 1 bis 6. Dort lesen wir: Als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die, die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können, beobachteten aufmerksam, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Steh auf und komm nach vorn, sagte Jesus zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Und den anderen stellte er die Frage: Was ist richtig? Am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Sie schwiegen. Er sah sie der Reihe nach an. Voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Dann befahl er dem Mann: Streck deine Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Doch die Pharisäer jedoch fassten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen.
Schon wieder, Jesus geht schon wieder in die Synagoge. Jesus streitet sich schon wieder mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Schon wieder fangen die Pharisäer an, auf ihn zu lauern und zu gucken, wann macht er den Fehler, welchen Fehler macht er, und dann können wir ihn anklagen. Schon wieder. Jesus hat ein anderes Verständnis als die Pharisäer vom Sabbat. Und darum geht es heute in dieser Predigt. Jesus hat eine andere Auffassung, ob er andere Menschen wichtiger findet oder Regeln. Und es ist nicht Dienst nach Vorschrift, sondern Sinn vor Regel. Und darum geht es heute. Es ist ein ganz witziger Bibeltext, also weil eigentlich der Einzige, der redet, ist Jesus. Die anderen schweigen nur und Jesus hat eine Interaktion mit ihnen, dadurch, dass er versteht, wie sie denken. Die anderen Männer sind alle einfach ruhig. Es ist ein normaler Kontext dafür der damalige Zeit. Sie sind im Gottesdienst, so wie wir jetzt auch. Und Jesus führt dort den Sabbatkonflikt. Es ist mitten im Gottesdienst. Jesus wurde eingeladen, dort zu predigen. Er durfte dort lehren. Er war die letzte Woche davor schon einmal in dem Ort und ist da negativ aufgefallen. Er durfte trotzdem predigen. Seine Jünger sind nämlich negativ aufgefallen, weil die haben eine Regel gebrochen am Sabbat. Ein Sabbat ist ein ganz wichtiger Tag, da gibt es ein großes, langes, tiefes, seitenfüllendes Regelwerk. Und das müsste man schon als guter Jude kennen. Und sie haben damals sich an die Ehren, die am Feld wuchsen, also an dem Weizen, bedient und haben sich was zu essen genommen. Und das fanden die Lehrer der Juden gar nicht so gut und haben das angesprochen und gesagt: Was macht ihr da eigentlich? Und daher war es eigentlich ganz interessant, dass Jesus dort ankommt und wieder lehren darf. Und ganz interessant ist auch, dass die Pharisäer da aber darauf gewartet haben, ihn anzuklagen. Also sie saßen nicht wie ihr im Gottesdienst, erwartungsvoll: Gott, was ist heute wichtig für mich? Ich möchte dich heute loben, ich möchte dich heute danken. Sondern sie saßen dort mit Groll, sie saßen dort mit Wut und sie saßen dort anklagend. Das ist eine ganz andere Haltung. Sie würden sagen, die Pharisäer: Wir sitzen hier nicht anklagend, weil wir böse sind, sondern weil wir den Sabbat schützen wollen. Wir wollen ja das Gebot Gottes befolgen und den Sabbat heiligen. Also dürfen wir auch diese Anklagerolle übernehmen, weil irgendwer muss es ja tun. Jesus konfrontiert die Pharisäer mit der entscheidenden Frage: Also darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Das Leben retten oder töten? Und Jesus stellt damit nicht die Erlaubnisfrage, sondern im Grunde stellt er den Sabbat als solches in Frage. Warum gibt es den eigentlich? Ich habe ja gesagt, es gibt ein seitenlanges Regelwerk, das wie der Sabbat abzulaufen hat. Zum Beispiel, dass man am Freitagabend damit startet, dass man also den Tag vorher damit schon beginnt, in der Familie zu Hause ein Gebet zu sprechen, das 18-Bitten-Gebet, und dann startet man am nächsten Tag mit dem Gottesdienstbesuch. Und dort gibt es bestimmte Abläufe, die man einzuhalten hat. Und Jesus kannte diese Diskussion, nicht nur den Ablauf, sondern auch die Diskussion darüber, was darf man denn nun genau am Sabbat? Ist es erlaubt, zum Beispiel Essen zu essen? Ist es erlaubt, was zu trinken? Ist es erlaubt, die schwarzen Schuhe zu tragen? Das ist keine richtige Frage. Aber es ging darum, dass man sehr in den Alltag der Menschen hinein entschieden hat, was sie zu tun haben. Und wenn ich für euch entscheiden würde, ihr müsstet eine bestimmte Uniform tragen, wir müssten alle gleich aussehen, alle müssten heute so aussehen wie ich, blau, dann würdet ihr das gar nicht gut finden. Würdet ihr euch nicht drüber freuen. Aber dort war es so, es gab die Vorschriften und die wurden eingehalten. Also er fragt, stellt die Frage, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses, das Leben retten oder töten? Er stellt die Frage ja an die Pharisäer, die im Raum sind. Sie schwiegen. Und vorher macht er noch was ganz Entscheidendes. Er holt nämlich den kranken Mann, also irgendeinen kranken Menschen wird es auch hier geben, dem es schlecht geht, holt er nach vorne und damit hat er neben sich jemanden, für den er da ist. Er holt ihn in die Mitte. Und dann stellt er diese Frage: Darf ich am Sabbat was Gutes tun? Darf ich am Sabbat Leben retten? Und sie wussten schon von den Dörfern, in denen er vorher war, das, was er tut, verändert das Menschenleben. Das, was er tut, verändert etwas vom Kranken zum Gesunden. Es macht Menschen gesund. Und wenn er diese Frage stellt, dann war klar, er könnte was tun. Und die anklagenden Pharisäer, die sitzen dort und schweigen. Sie schweigen es aus. Sie stellen sich nicht zu dem Verletzten, nicht zu dem Kranken. Sie sind sich sicher, er ist krank, aber heute am Sabbat, da gibt es ein Sabbatgebot. Man darf nur heilen oder helfen, wenn jemand in wirklicher Notlage ist. Also Autounfall, 80 km/h, gegen Baum geschlittert, dann darfst du helfen. Jemand hat sich den Fuß umgeknickt, ist nicht wirklich eine Notlage. Da kann er allein nach Hause tragen und den Schulrucksack oder was auch immer, die Arbeitstasche mit nach Hause kriegen. Den muss ich auch nicht fahren, der kann auch im Bus fahren, ist kein Problem. Und für sie war das eben, ja, der hat schon lange diese verkrüppelte Hand. So what? Kann so bleiben. Heute ist Sabbat. Heute wird nicht gearbeitet, heute wird nicht geheilt. Also stellen sie sich von ihm weg und lassen ihn damit alleine. Und so ein bisschen ist der gelähmte Mann mit der gelähmten Hand, so ein bisschen ein Zeichen dieser engen Ordnung, in denen die Pharisäer lagen. Denn wenn wir sehr engen Vorschriften geben, müssen andere sie befolgen. Und dann lähmt es die eigene Freiheit, die eigene Flexibilität und die eigene Verantwortung. Es lähmt. Und dagegen möchte Jesus, das möchte Jesus nicht mitmachen. Jesus sagt also zu ihm, nachdem er nach vorne gekommen ist, strecke deine Hand nach vorne. Und das hat er getan. Und dann wurde die Hand wieder heile. Sie funktionierte wieder. Er konnte danach wieder produktiv sein. Er konnte danach wieder anfangen zu arbeiten, weil Gott an ihm etwas Gutes getan hat. Denn man braucht beide Hände zum Arbeiten. Ihr seid wahrscheinlich viel am Haus renovieren oder am Arbeiten, am Tragen von Sachen. Wer mal nur mit einem halben Tag mit einer Hand arbeitet, dem macht das keinen Spaß. Der würde wahrscheinlich nach 5 Minuten schon wieder aufhören. Zum Beispiel beim, keine Ahnung, was habe ich Donnerstag gemacht? Ich habe Donnerstag Steine gelegt. Warte, wie nennt man? Gepflastert, ja, danke. Ja, genau, gepflastert. Das erste Mal. Ich hatte zum Glück einen Meister an der Seite, das geht ganz gut. Wie reagieren die Leute drumherum? Also es wird jemand wirklich gesund, von einem Moment auf den anderen. Kein einziger sagt einen Ton. Es kommt keine Reaktion. Null. Gar nichts. Ich höre im Kopf der Pharisäer nur, töten, und Hass und Wut. Das höre ich. Woran mache ich das fest? An dem sechsten Vers. Sobald dann der Synagogengottesdienst vorbei war, übrigens nicht der Sabbat, der Synagogengottesdienst, gingen sie raus und suchten sich Verbündete, um wie sie Jesus beseitigen können. Die wollten den loswerden, weil er den Sabbat gebrochen hat. Der Sabbat ist so wichtig, dass sie bereit sind, alles auszumerzen, was da ist. Wer dagegen agiert. Und einfach damit es so alltäglich ist, sagen wir mal, ihr bekommt einen neuen Vorgesetzten, der kommt zu euch ins Team und sagt, was ihr jetzt zu tun habt. Sagt, die Abläufe werden jetzt anders, ich verändere jetzt so ein bisschen was. Und er weiß nicht mal, wie ihr normalerweise arbeiten würdet, wie ihr es normalerweise macht. Da würde keiner von uns sich sagen, endlich bist du da und kannst mir sagen, wie ich es machen soll. Ich weiß das ja gar nicht. Keiner würde sagen, ja, mein Retter. Sondern jeder würde sagen, oh, würde zum Kollegen gehen und sagen, wie werden wir den, na, wie der los ist, und das sagt vielleicht keiner, aber wie kriegen wir ihm beigebogen, dass wir das anders machen. Also das ist schwierig. Und so, Jesus kommt neu in diese Synagoge rein und gibt da den Ton an. Also ein bisschen verständlich ist das die Reaktion von den Pharisäern schon, aber erstmal nur so ein Müh. Dadurch, dass Jesus diesen Mann nach vorne holt, will er den Pharisäern eigentlich was sehr Eindeutiges mitgeben. Jesus stellt Mitgefühl und Rettung am Sabbat in den Mittelpunkt und nicht die strenge Gesetzlichkeit der Pharisäer. Er stellt den Menschen im Mittelpunkt. Das hat er davor auch schon gesagt, einen Vers bevor das dritte Kapitel losgeht. Der Sabbat ist um des Menschen willen da. Was bedeutet das, wenn wir auf das Verstehen von Gottes Geboten im Allgemeinen uns anschauen? Wir gucken uns dafür einmal die Bedeutung des Sabbats an und die Auslegung von den Pharisäern und von Jesus. Und wenn ich damit durch bin, gucken wir uns noch praktische Vorteile und Nachteile von der Gesetzlichkeit an. Und dann bin ich schon am Ende. Aber das dauert noch ein bisschen. Ihr seid gut dabei. Es geht weiter mit, was ist die Bedeutung vom Sabbat und was ist die Auslegung? Wer verheiratet ist, der hat für die Hochzeit wahrscheinlich einiges an Geld investiert und einiges an Planungsressourcen und Zeit. Und dann wird geheiratet und danach beginnen ja die häufig, wenn möglich, im besten Fall, die Flitterwochen. Und dort lässt man es sich richtig gut gehen. Man hat Zeit zusammen, Zeit zu zweit. Man genießt es einfach, an dem Ort zu sein, den man sich gut ausgesucht hat. Man kann die Füße hochlegen, die ganzen To-Dos sind weg. Die Hochzeit, man kann sich nochmal Fotos anschauen auf dem Handy, man kann gemeinsam ausgehen. Das Leben ist schön. Und wie diese Flitterwochen einfach so ein besonderer Moment sind, so ist der Sabbat auch zu verstehen. Der Sabbat als der besondere Tag in der Woche, wo es darum geht, eine gewisse Ruhe zu haben, wo es darum geht, in die Beziehung zu Gott zu investieren, wo es darum geht, sich zu erinnern an das, was vorher gut gewesen ist. Und dieses Sabbatgebot ist nicht dafür da, um uns was Schlechtes zu tun und zu sagen, ich will nicht, dass du arbeitest, ich will dir dein Stresslevel erhöhen, weil du deine To-Dos nicht erledigen kannst, sondern es ist dafür da, dir Gutes zu tun, dir Last zu nehmen. Und es ist ein Tag der Hilfe, wo wir uns über unsere Lebensführung Gedanken machen können. Ich habe uns drei Punkte zum Sinn des Sabbats mitgebracht. Die würde ich einmal durchgehen mit euch. Zuerst Pause und Erholung ist der erste. Zweite, Erinnerung an wichtige Vergangenheitsereignisse. Und der dritte, Sabbat ist Gott geheiligt und geweiht. Pause und Erholung, damit hängt ganz klar zusammen das Wort Nefesh, das heißt Seele, aber man kann es auch mit Atmen bedeuten, umdeuten. Also übersetzen, es hat verschiedene Bedeutungen. Und dieses Atmen kann uns unter Druck setzen, indem wir schnell atmen, hyperventilieren. Wer Panikattacke schon mal hatte, kennt das. Und es kann gleichzeitig alles andere zur Ruhe setzen. Wir haben das im Kindergottesdienst letzte Woche gemacht, Wir machen einmal eine gemeinsame Atemübung. Wir haben nur bis drei gezählt, bis fünf. Wir machen bis fünf. Ihr schafft das. Das heißt, wir atmen einmal ein, lange. Also ihr müsst nicht mitmachen, aber ihr könnt. Ja. Einmal lange einatmen. Und beim Ausatmen sagt man die Zahl. Und dann atmet man wieder lange ein. Und allein diese kurze Zeit macht euch, oh, macht was mit euch. Das soll den ganzen Tag geschehen. Ruhe und Entspannung. Also ich mach's einmal mit uns. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ein Tag hat ziemlich viele Sekunden. Das muss man auch nicht den ganzen Tag machen, aber wenn wir das anfangen, kommen wir sehr schnell in diese Ruhe und Entspannung hinein. In dieses zu Atem kommen. Etwas anderes macht Pause. Ich kann es rechts und links liegen lassen. Und dadurch, dass ich mich auf Gott konzentrieren kann, weiß ich, er ist derjenige, der für Ruhe und Entspannung sorgt, weil er das andere im Blick hat. Und er schenkt dir diesen Tag, damit du das erleben kannst, in diese Ruhe hineinzukommen. Er erlaubt dir an diesem Tag, so wenig wie möglich zu tun. Alle Aufgaben, die dir Mühe bereiten, erlaubt er dir an diesem Tag zu lassen. Der zweite Punkt, Sinn des Sabbats, das, was Jesus auch im Blick hatte. Erinnerung an wichtige Vergangenheitsereignisse. Das entscheidende Moment, das Heilsmoment in der Geschichte Israels ist die Befreiung aus der Knechtschaft. Also die Befreiung aus der Knechtschaft aus Ägypten. Und dort wurden sie befreit vom Joch der Arbeit. Also es ist ähnlich wieder mit Ruhe und Entspannung, aber es ist nochmal ganz wichtig, dieses befreiende Element da drin zu sehen vom Sabbat. Diese Erlaubnis, dieses Geschenk, sich Zeit zu nehmen für anderes. Häufig ist es so, dass wir uns von diesen Umständen unserer Arbeit, von unseren Umständen des Haushalts, von Verabredungen, die in der Regel schön sind, aber die wir manchmal auch vorbereiten müssen bei Feiern, dass uns das manchmal unter Druck setzt. Und es soll die Fesseln lösen und uns zu diesem Moment bringen, zu sagen, ich kann es liegen lassen, weil Gott sich darum kümmert. Und ich kann mich erinnern an das, was Gott letzte Woche bei mir im Leben getan hat. Oder die Woche davor, oder die Wochen davor, Monate, Jahre, je nachdem, wie weit du so zurückblicken kannst. Erinnerung, gute Erinnerung an diesen Tag, sich anschauen. Ich habe mal von einer Familie hier aus der Gemeinde gehört, die sich immer wieder Fotos angeschaut hat von dem Jahr, das so durchgängig war, und hat auch mal so weit zurückgeschaut, was vor 15, 16 Jahren war. Und hat das einfach genutzt, als Familie zusammenzusitzen, sich die Fotos anzuschauen und dann geguckt, oh, das war da, oh, das war cool. Und da gab es dieses, oh, wie schön das war, oh, das war das wirklich da? Und dieses schöne Erinnern. Und das könnt ihr machen, indem ihr Fotos macht. Wenn ihr sie nicht macht, dann weiß ich nicht, geht das heute auch anders. Aber Fotos sind schon ziemlich ein einfacher Weg. Der dritte Punkt, der Sabbat ist Gott geheiligt und geweiht. Das ist nicht nur ein Geschenk, das ist auch Aufgabe. Also ihr seid heute schon hier, ihr seid im Gottesdienst. Das ist Teil vom Sabbat, das ist Teil auch, wie die jüdische Gemeinschaft das gelebt hat. Sie haben am Morgen den Gottesdienst gefeiert. Sie haben auch am Freitagabend schon sich darauf vorbereitet, dass sie am nächsten Tag so frisch und ausgeruht und auf Gott ausgerichtet sind wie möglich. Ich habe von Leuten aus unserer Gemeinde gehört, die sich den Bibeltext von der Predigt schon vorher am Morgen, am Sonntagmorgen durchlesen. Das ist sehr cool, das ist eine gute Vorbereitung. Ich habe schon Leute gesehen, die, bevor sie hier in den Saal kommen, in den Gebetsraum gehen und beten, halbe Stunde früher, und dadurch anders in den Gottesdienst kommen. Habe ich nicht nachgefragt, ich gehe davon aus. Sie gehen anders in den Gottesdienst rein, sie sind vorbereitet. Sie leben diesen Tag nochmal in anderer Form. Und das können wir machen. Wir können den Tag für Gott freihalten. Freihalten für das, was ihm wichtig ist. Da kann eine längere Bibelzeit bei rumkommen, da kann eine längere Zeit mit Gott, die du exklusiv mit ihm verbringst, oder eben auch das Gute tun, sich zu überlegen, was kann ich heute, bei welchen Menschen weiß ich, dass sie mich brauchen könnten, wie geht es eigentlich meinen Kindern, wie geht es meinen Freunden, und sich da zu melden. Das wäre eine Möglichkeit, diesen Gott, diesen Tag zu weihen. Einfach zu fragen, was ist heute für uns dran, Jesus? Was können wir gemeinsam erleben? Es gibt so ein jüdisches Lied zum Sabbat. Ich kann es nicht singen, ich habe nur den Text gelesen. Am Sabbat ist jeder Jude König, weil er nicht zur Arbeit muss, weil er sich Zeit nehmen kann für Gott und diese Freiheit hat. Und damit ist es ziemlich ein schöner Tag. Eine schöne Zeit. Die drei Sinnelemente schließen wir jetzt ab. Wir wechseln jetzt wieder zurück zu unserer Geschichte. Was war da eigentlich los, dass die Pharisäer diesen besonderen Moment verpasst haben, das so zu verstehen und auszuleben? Sie verlieren das Ziel aus dem Blick, dass der Sabbat für den Menschen da ist und nicht der Sabbat für den Menschen, der Menschen für den Sabbat, dass der Sabbat für den Menschen ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Das haben sie aus dem Blick verloren. Sie haben den Sinn dahinter verloren, weil sie ein ganz wichtiges anderes entdeckt haben für sich. Sie haben für sich entdeckt, ich will diesen Tag Gott weihen und ich will das so gut machen wie möglich. Ich will das so vollkommen machen, wie es nur geht. Und deswegen habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht, dass jeder Teil des Tages durchgeplant ist. Da gibt es nie wenig, was unklar ist. Es gibt 39 Sachen am Sabbat, die du nicht arbeiten darfst. Zum Beispiel eine Kerze anzünden, haben wir an, ist Arbeit, wäre dort Arbeit gewesen. Sich an dem Tag zu kochen und generell Feuer zu machen, ist Arbeit, kann nicht gemacht werden. Die streng orthodoxen Juden machen es sogar so, dass sie sagen, am Sabbat, Elektrizität ist ähnlich wie Feuer, macht Licht, ist nicht. Machen wir nicht. Warum? Sie wollen diesen Tag so vollkommen wie möglich gestalten. Sie haben da einen großen Wunsch nach, diesen Gott zu ehren, weil dort eine Verheißung drauf liegt auf diesem Tag. Wer den Sabbat ehrt, der hat Lust am Herrn. Wer den Sabbat ehrt, hat Lust am Herrn. Dadurch, dass die Juden sehr gründlich sind, was das angeht, was ihren Gesetzesmäßigkeiten angeht, haben sie ganz viel dazu geschrieben im Talmud, haben ganz viel Rahmen bedacht, viele Einzelfragen geklärt, damit das so klar wie möglich ist. Und dadurch haben sie ein Gedankengut entdeckt, was man sagt, vermeiden. Ich möchte nicht das Schlechte vermeiden, ich möchte vermeiden, einen Fehler zu machen. Und wer so drauf behagt ist, darauf zu achten, ich kann jetzt hier keinen Fehler machen. Ich kann nicht das Sabbatgebot brechen. Das darf ich nicht. Der lebt ganz schnell eingeengt und kann sich gar nicht auf diesen Gott konzentrieren und sein Herz auf Gott ausrichten. Und das war die Problematik von den Pharisäern. Ja, Leben retten kannst du, Jesus. Du kannst Gutes tun, aber nur, wenn es wirklich ein Notfall ist. Nicht, wenn es so um eine verkrüppelte Hand geht. Dann ja. Beziehungsweise dann nicht. Sie haben sich selbst verbarrikadiert gegenüber der Sünde, damit sie heilig sein können. Sie haben alles dafür gegeben, dass das möglich ist. Und Jesus kommt dann an diesen Ort und lebt es anders aus und kommt mit einem dritten Weg dazu. Es ist nicht Gesetzlichkeit, also Handeln nach der strengen Handeln nach der Ordnung, die geschrieben ist, sondern eine, die den Menschen mit im Blick hat, der auch weiß, was festgeschrieben ist, was wichtig ist und gleichzeitig den Menschen im Blick sieht. Nächstenliebe ist ein Scharnier, um das Gesetz zu leben. Es ist der dritte Weg, nicht Gesetzlosigkeit, sondern zwischen Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit. Und darüber möchte ich noch weiter mit euch sprechen, mit einer Folie. Wir haben jetzt am Beispiel von der Heilung am Sabbat, wie macht Jesus das? Er deutet etwas um. Er entscheidet sich, wie kann er die Regel, die da ist, wie kann ich darüber nachdenken, was der Sinn dahinter ist und wie kann ich dann neu handeln? Denn was Jesus, genau, Also Regel, Sinn und Handlung. Heilung am Sabbat ist verboten. Also ist das... Okay, vorher noch den einen Satz. Um die Pharisäer noch mal ein Stück weit besser zu verstehen, finde ich diesen, habe ich diesen Satz im Talmud entdeckt. Der ist sehr, finde ich, sehr bezeichnend, warum es so wichtig ist, diesen Sabbat zu halten. Es gibt einmal einen Spruch, den habe ich nicht aufgeschrieben. Wenn die Juden es schaffen würden, an einem Tag den Sabbat zu halten, vollständig, dann würde der Messias endlich kommen. Und wenn sie es schaffen würden, an zwei Sabbaten den Sabbat vollständig zu halten, dann könnte das Reich Gottes augenblicklich geschehen. Und deswegen war das denen so entscheidend wichtig, dass jedes kleine Müh wirklich passt. Und wir kommen nachher noch dazu, wo jedes kleine Müh wirklich entscheidend wichtig ist. Ganz, wo es so der Leben rettet. Und Jesus hat es eben anders gedeutet. Er hat die Regel erkannt, Heilung am Sabbat, kennt er. Er hat die Pharisäer, seit er 12 ist, kennengelernt und hat die studiert, alles, was man so studieren kann. Und hat gesagt, Regel ist keine Arbeit am Sabbat, keine Heilung am Sabbat für die, die Hilfe brauchen, weil es nicht notwendig ist. Der Sinn dahinter von Heilung ist aber Leben und Heilung und Leben spenden. Das ist eigentlich ein Sinn vom Sabbat, dass Erholung und Leben wieder aufblühen kann. Und eben nicht, dass es so bleibt wie vorher. Es muss eine Veränderung geben. Und ich hoffe, ihr geht verändert aus diesem Gottesdienst raus. Also hat er sich gedacht, dem Sinn nach muss ich anders handeln. Ich heile den Kranken. Ich setze das menschliche Wohl über den Sabbat. Und das finde ich einen ganz schönen Moment. Einer von vielen, wo Jesus gegenüber der Norm anders gehandelt hat, weil er auf den Sinn dahinter geschaut hat. Und er hat dann eine gewisse Verantwortungsbewusstsein, eine Flexibilität an den Tag gelegt, wo ich sagen würde, der ist gut da drin. Der erlebt etwas vor, wo Menschen gerettet werden. Er lebt etwas vor, wo ich genauso wie er ins Nachdenken kommen möchte, an den wichtigen Punkten. Wenn es um kurz einmal eine Idee zum Nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, was sind eigentlich Vorschriften, Normen bei mir zu Hause, was sind Vorschriften und Normen bei mir auf der Arbeit, bei meinen Hobbys, was sind da die Regeln, wenn mir das bewusst ist? Und dann frage ich mich vielleicht, was ist manchmal der Sinn dahinter? Was ist so der, warum gibt es diese Regel? Und wenn ich dann merke, diese Norm, die brauchen wir nicht, dann darf ich anders handeln. Das heißt, du und ich haben, wenn wir wie Jesus handeln wollen, eine gewisse Freiheit, Regeln zu verändern. Das ist sehr, sehr eine hohe Verantwortung, eine sehr schöne Sache, weil das damit macht, jeder könnte ein Stück weit das anders verstehen. Ich habe zu Hause so ein schönes Spiel, das kennt ihr vielleicht nicht, das heißt Würfelkönig, ein Würfelspiel. Und wenn man darf dreimal würfeln und man versucht in der Zeit, wie beim Kniffel quasi, was zu erreichen, um Punkte zu bekommen. Und in dem Spiel gibt es auch so, sagen wir mal, böse Karten. Da gibt es den Drachen und der gibt Minuspunkte. Ja. Und ich habe das immer mit den Drachen gespielt, weil es natürlich auch dazugehört, weil es nach den Regeln ist. Aber immer wenn jemand den Drachen an das andere Kind oder an mich verteilt hat, okay, an das andere Kind verteilt hat, dann hat es angefangen zu heulen, weil es den Drachen gekriegt hat. Die Regel sagt, wir spielen mit dem Drachen. Weil wir spielen mit allen Karten, wir nehmen doch nicht irgendwelche Karten raus, wo soll das denn hinführen? Aber das Leben zeigt, wenn jemand anfängt zu weinen, weil er den Drachen kriegt, also wie spielen wir jetzt? Wir spielen ohne die Drachen. Es gibt noch andere Strafen, also es gibt noch Punkte, wenn man etwas nicht erreicht. Also wir haben nicht die Strafe komplett rausgenommen aus dem Spiel, wir wollen ja nicht ganz so weich gespült sein. Also das nur am Rande. Und wir wollen nicht alle Tränen irgendwie abwischen. Also schon ein bisschen, aber naja, ist egal. Genau, also Regel, Sinn und Handeln. Der Sinn von Spielen ist zum Beispiel, wir wollen Spaß haben, wir wollen Gemeinschaft haben. Und das geht nicht, wenn ein Kind jedes Mal oder viele Kinder immer wieder anfangen zu heulen, wenn sie den Drachen kriegen. Genau, und wenn wir das wissen, dass wir etwas verändern dürfen, dann verändert sich auch die Sicht auf Gott, weil er uns ein richtig hohes Maß an Vertrauen gibt, anders zu handeln. Und wir uns einen Platz von Sicherheit und Mut bei ihm abholen können. Sicherheit bei ihm, weil wir wissen, wir handeln in seinem Sinne, wir dürfen etwas verändern. Und Mut, weil wir wissen, er hat es genauso gemacht. Ich möchte nochmal jetzt über die positive und negative Gesetzlichkeit sprechen und dann nochmal einfach ein paar Beispiele nochmal ausdrücken, inwiefern Jesus uns vertraut. Da ich in meiner Mindmap einen Unterschied habe, da muss ich nochmal was vorziehen. Wir müssen nochmal zurück zur Heilung. Zum Heilung müssen wir auch nochmal zurückgehen. Tut mir leid. Also, vergesst, was ich eben gesagt habe, kommt zur Heilung wieder zurück. Jesus hat sich entschieden, zu heilen an dem Tag. Er hat nicht zuerst nach der Regel gefragt, sondern hat nach dem gefragt, was dem Leben und der Liebe dient. Er hat den Mann geheilt, obwohl er wusste, dass Leute im Saal, im Gottesdienstraum, das ziemlich bescheiden finden werden. Er wusste das. Aber er hat diesen einen Menschen für wichtiger erachtet. Und Jesus macht Mut am Sabbat und generell uns macht er Mut. Denn er will nicht uns knechten, uns richten mit engem Gesetzesmaschen, sondern er will uns eine gewisse Freiheit lassen. Uns Halt geben und gleichzeitig Freiheit geben, damit wir mit ihm gut leben können. Ja, dieser Jesus vertraut uns das an. Er erfüllt das Sabbatgebot. Er erfüllt es, indem er für den Menschen da ist und er auch für uns da sein möchte. Er erfüllt es so. Jetzt gucken wir uns nochmal flott Gesetzlichkeit an, die positiv ist. Ich habe ja gesagt, wenn man ganz klein ist, dann ist es manchmal lebensrettend. Ich weiß gar nicht, ob wir Leute haben, die im Krankenhaus arbeiten, aber ich glaube schon. Ja, bei einer OP, da gibt es ja Hygienevorschriften, ist das richtig? Ist richtig, ne? Und wenn man die nicht ganz genau befolgt, dann kann das dazu führen, dass der Operierte ziemlich schwer krank wird. Und das ist total wichtig, dass jemand ganz genau jeden einzelnen Schritt im Protokoll nachgeht. Es ist übrigens auch bei Dosierung von Medikamenten sehr hilfreich, dass man nicht zu viel von irgendwas bekommt oder zu wenig. Ist schon sehr sinnvoll. Ja. Dann gibt es noch Technik und Luftfahrt, wo das ziemlich entscheidend ist. Es gibt so für Piloten eine ziemlich lange Checkliste, die er durch oder sie durchgehen muss, bevor es dann hochgeht in die Luft. Müssen, ich weiß nicht genau, was alles, ja, ich bin kein Pilot, aber da müssen bestimmt geguckt werden, funktionieren die Triebwerke, wie sieht meine Mechanik aus, ist das geprüft worden, was geprüft werden soll von anderen Mitarbeitern. Da muss ziemlich viel abgecheckt werden und wir sitzen alle gerne in einem Flugzeug, wo jemand streng gesetzlich ist. Da sitzen wir alle gern drin, weil es uns am Leben hält. Also eine Gesetzlichkeit kann auch Leben schützen und es kann durch die Sicherheit das Chaos verändern. Und dann gibt es auch eine negative Form von Gesetzlichkeit. Die haben wir hier festgestellt. Die Pharisäer stellen sich nicht zu ihrem Bruder, nicht zu ihrem geistlichen Bruder. Sie lassen ihn an diesem Tag, weil Sabbat so wichtig ist, links liegen oder rechts liegen. Wenn ich mir manchmal vorstelle, wie ihr in eurem Büro seid und eure Aufgaben, eure Projekte voranbringt und ihr müsstet jedes Mal, wenn ihr eine Arbeit erledigt habt, zu eurem Vorgesetzten gehen und sagen, ich bin damit fertig, darf ich mit dem Nächsten beginnen, dann würde euch das ziemlich, und vielleicht wird es auch manchmal, ziemlich nerven, wenn es immer wieder ist, dass du sehr eng gehalten wirst, wie du arbeiten sollst, weil es dich einfach anstrengend, dass jemand die Regeln so klar über dich setzt und die Vorschriften. Mikromanagement. Wo schadet manchmal die Form dem Menschen? Wenn ich mit meinen Kindern, wenn ich die ins Bett bringe, gibt es ungefähr eine klare ins Bett geht Zeit. Und manchmal ist mein Kind ja krank. Also es gibt das mal so. Dann bringe ich das Kind ja nicht so gleich ins Bett wie, also beziehungsweise wenn ich das Kind dann gleich ins Bett bringe wie immer, dann mache ich die Form richtig gut. Die Uhrzeit stimmt. Ich habe früher Feierabend. Klasse. Aber wenn für das Kind, das krank ist, das dankt es dir nicht, wenn du voll coole Form bringst und die Form voll schaffst, aber am Ende dann mit trauriger Miene ins Bett geht. Wenn wir die Form über den Menschen stellen, dann blockiert es Liebe, Freiheit und Verantwortung. Und Liebe, Freiheit und Verantwortung ist das, was Jesus uns zusprechen möchte, dass wir das tun. Wie können wir flexibler und verantwortungsvoller sein? Auf der Arbeit, Dienst nach Vorschrift, ja. Aber wenn ein Kollege oder ein Kunde in Not ist und ein Problem hat, dann nehmt euch die Zeit und sorgt dafür, dass diese Not kleiner wird. Dann handelt ihr flexibler, dem Sinn nach, in der Gemeinschaft zu dienen. Wenn ihr mit euren Freunden verabredet seid, jede Woche zur gleichen Zeit, und dein Freund oder deine Freundin sagt dir kurz vorher ab, weil die Woche sehr schwer war, und dann begründet es sie oder er, dann könnt ihr an dem Abend mal sagen, okay, weil es wirklich wichtig ist, dann ist es in Ordnung, wenn wir uns nicht treffen. Weil so unterstütze ich die Freundschaft auch, indem ich das zulasse. Es gibt Freiheit, es gibt Flexibilität und Verantwortung. Oder wenn wir mit uns selber ein Hobby haben, wo wir uns vorgenommen haben, oder Ernährung, jeden Tag fotografiere ich mein Essen, damit ich weiß, wie viele Kalorien ich zu mir nehme, macht mindestens einen Tag, wo ihr esst, was ihr wollt. Also ihr dürft euch selber auch eine Freiheit geben, dass ihr nicht nur diese sieben Tage euch den Magen, also wie auch immer ihr euch dann ernährt, keine Ahnung, aber habt den Mut und die Freiheit, die Regel anzupassen, flexibel zu sein. Und das strengt uns manchmal an, Flexibilität. Es sorgt dafür, dass eine gewisse Unsicherheit entsteht, wenn man nicht genau nach Regel und nach Plan handelt. Aber es befreit auch eine ganz schöne Menge. Das Leben wollen wir nicht als Regelwerk leben. Das Leben wollen wir als Beziehungstat leben. Und so wollen wir immer wieder mutig sein, wie Jesus, frei, verantwortlich und liebevoll zu handeln. Und uns die Zeit zu nehmen, zu schauen, wo bräuchte es mal wieder mehr Flexibilität und wo bräuchte es mal wieder mehr Sabbat in meinem Leben. Und Gott schenke uns dabei allen Segen, dass wir von ihm gestärkt durchs Leben gehen und die Freiheit annehmen, die wir von ihm bekommen, und diese Erlaubnis ernst nehmen, die er uns gibt. Wir singen.